Ja, heute feiern wir den Abschluss von Jonas, von Victor und von Janis. Bei uns heißt es Timeout, bei anderen heißt es Unti, bei anderen heißt es Konfirmationsunterricht. Bei uns ist der Name Timeout. Das bedeutet so, im Sport ist ein Timeout, wenn man sagt, hey, wir brauchen eine Pause vom Spiel, um uns zu besprechen, zu beraten, was sind so die nächsten Schritte. Und das haben wir so in diesem Jahr gemacht. Wir haben unterschiedlichste Themen besprochen in diesem Jahr, von der Schöpfung bis zur Offenbarung, so der rote Faden durch die Bibel. Wir haben die Kirchengeschichte angeschaut, wir haben das Thema Tod angeschaut und noch andere Themen. Und heute ist dieser Abschlussgottesdienst. Mein Name ist Benjamin Müller, ich bin einer der Pastoren von der Kirche hier, von der Viva Kirche Zürich, und habe mit diesen dreien dieses Jahr gestaltet. Und diese drei haben sich für das Thema entschieden, Christsein in unserer Zeit. Und aus diesem Thema könnte man eine ganze Serie machen. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die man aufzählen kann. Ich habe ein paar rausgesucht und alle anderen müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt besprechen oder könnt ihr nachher miteinander diskutieren, was auch noch wichtig und spannend wäre für unsere Zeit und das Christsein darin. Hey, kannst du dir vorstellen, du bist so ein Mönch und schreibst die Bibel ab, so im Mittelalter. Und es dauert etwa ein Jahr. Wenn ihr euch fragt, was ist das? Das ist die Praise Camp Bibel. Das ist die ganze Bibel handgeschrieben. Das war vom letzten Praise Camp. Über 6000 Leute haben da einen Weltrekordversuch probiert. Das Ziel war, in 15 Minuten alles, die ganze Bibel abzuschreiben. Wir hatten 6000 Personen. Wir haben es leider nicht geschafft. Wir hatten 18 Minuten. Aber wenn du mal denkst, 18 Minuten mal 6000 Leute sind 1800 Minuten. Das sind 1800 Stunden. Geteilt durch 8 Stunden Arbeitstage sind es 225 Arbeitstage. Also ziemlich genau so ein Arbeitsjahr. Vorausgesetzt, du kannst 8 Stunden von Hand durchschreiben, gleich konzentriert, mit der gleichen Geschwindigkeit. Und die heutige, es ist nicht nur die Jugend, es sind auch die Erwachsenen mittlerweile, die sind sich nicht mehr so gewöhnt, von Hand zu schreiben. Also irgendwann bekommt man einen Krampf. So lange hat es gedauert und dann noch ein paar Arbeitstage, um diese Bibel zu binden und in diesen Buchdeckel hineinzumachen. Also es ist schon fast nicht mehr als Buch erkennbar. Ein Mönch kann in 50 Jahren 50 Bibeln schreiben, das ist sein Lebenswerk. Würdest du ein Jahr investieren, um die Bibel von Hand abzuschreiben, damit du eine Bibel hast? Entweder indem du die ein Jahr Auszeit nimmst, vielleicht als Zwischenjahr zwischen Matur und Studium, sagen, ja komm, jetzt nehme ich mir ein Jahr Zeit und schreibe einfach die Bibel ab. Oder du könntest jemandem einen Jahreslohn bezahlen, damit er für dich die Bibel abschreibt. So kostbar war eine Bibel im Mittelalter. Plus noch die Materialkosten, die auch noch höher waren als heutiges Papier. Wir sind heute viel effizienter. Wir können hier eine Bibel kaufen, die kostet 2,50 Franken. Wie lange musst du arbeiten, um 2,50 Franken zusammen zu haben? Weniger als 5 Minuten wahrscheinlich. Und dann hast du schon eine Bibel. Eine Druckerei ist heute so effizient, die drucken Millionen von Bibeln. Wir sind in unserer heutigen Zeit so viel effizienter als früher. Und im Neuen Testament schreiben verschiedene Personen Briefe. Und immer wieder wird der Bote genannt, es wird der Briefträger genannt, der den Brief bringt. Und dann heißt es, hey, schaut gut zu dem. Weil der ist irgendwo von einem Ende des Mittelmeers irgendwie zum anderen Ende gefahren, um einen Brief zu überreichen. Würdest du gerne so jemand sein, der sagt, komm, ich nehme einen Brief und bring ihn in die Türkei und ich wandere dahin und ich wandere auch wieder zurück. Es dauert so lange, das zu tun. Oder wie viel würdest du jemandem bezahlen, damit er diese Aufgabe für dich macht? Über mehrere Wochen hin und her reisen. Es war so teuer, so einen Brief hin und her zu schicken. Heute sind wir viel effizienter. Wir versenden Briefe mit Organisationen, mit der Post. Und es dauert in der Schweiz einen Tag, bis ein Brief ankommt. Und wenn man sagt, ich spare ein bisschen, dann dauert es 2 bis 3 Tage. Und dann ist der Brief da, in der Schweiz. Und weltweit auch irgendwo. Dauert vielleicht ein paar Tage mehr. Oder wir senden einfach eine E-Mail. Und die ist sofort da. Und es kostet uns nichts als ein bisschen Strom, ein bisschen Internet. Und weil es so schnell geht, erwarten wir auch eine sofortige Antwort. Der Paulus hat nicht gedacht, dass sofort eine Antwort kommt, wenn er einen Brief mehrere Wochen losschickt. Dann dauert es mindestens gleich lang, bis er einen Brief zurückkommt. Aber heute sind wir viel effizienter als damals. Die Arbeitsleistung pro Person ist viel höher als früher. Wir sind effizienter, weil wir moderne Technik einsetzen. Und die Technik wird noch effizienter werden, sie wird noch kompakter werden und sie wird noch schneller werden in Zukunft. Wir sind am Anfang vom KI-Zeitalter. Da sagt man der KI, ich schreibe einen Brief aus diesen 3 Punkten, dann schreibt ihr den Brief, dann musst du ihn jetzt nicht mehr lesen. Dann kannst du es einfach abschicken, musst es nicht mehr schreiben. Das Gute ist, der andere sagt der KI, weißt du was, fasse mir diesen Brief in 3 Punkten zusammen, dann muss ich nicht den ganzen Brief lesen. Und wenn es die gleiche KI ist, merkst du vielleicht, was die 3 Punkte waren, aus denen sie selbst einen Brief geschrieben hat. Vor 20 Jahren, manche hier drin mögen sich erinnern, hat man noch ganz viele unterschiedliche Geräte benötigt. Und heute hat man einfach ein Smartphone. Was kannst du alles mit dem Smartphone machen? Du kannst telefonieren. Du kannst es als Uhr brauchen, als Agenda, als Adressbuch. Du kannst darauf Zeitung lesen. Du kannst Fernsehen. Du kannst Musik hören. Du brauchst es als Fotokamera. Du kannst die Bilder auch direkt versenden. Du kannst Nachrichten schreiben, per WhatsApp, SMS oder E-Mail. Du kannst darauf soziale Medien konsumieren. Du kannst gamen. Es ist ein Taschenrechner und eine Taschenlampe. Du kannst damit ÖV-Billette lösen. Ich gebrauche sie als Migros-Cumulus-Card oder als Coop-Supercard. Ich kaufe damit online ein. Wir können damit Reisen buchen, Finanzen verwalten, als Karte und Navigationsgerät verwenden. Ich kommuniziere damit mit meiner Krankenkasse, dass ich die Abrechnung da hinschicken kann. Ich bezahle damit Parkplätze, weil ich meistens keinen Münz habe, um in einen Automaten hineinzulassen. Und vieles, vieles weitere mehr. Wenn ich da all diese Dinge aufgeschrieben hätte, die man gebraucht hätte früher, wäre der Tisch auch voll mit irgendwelchen Gegenständen. Und heute hat man einfach so ein einziges Gerät. Und wahrscheinlich kommen noch viele mehr Funktionen in Zukunft dazu, was dieses Gerät macht. Und was man auch machen kann, ist Bibel lesen. Kann man auch auf dem Handy. Entweder im Internet oder man hat eine App dafür, einen Bibelleseplan. Das kann man auch tun. Das Smartphone, das hilft uns, effizienter zu sein. Wir leben in unserer Zeit. Wir leben nicht wie vor 50 Jahren, nicht wie vor 100 Jahren, 500 Jahren oder wie vor 2000 Jahren. Wir leben im Hier und Jetzt. Doch was sagt die Bibel dazu, zum Umgang mit Smartphones? Es wird euch nicht überraschen, aber das Wort Smartphone kommt in der Bibel nicht vor, weil es damals noch keine Smartphones gab. Doch trotzdem können wir ein paar Grundsätze damit lernen. Im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus folgende Zeilen. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lernen. und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Paulus schreibt hier vom Leben von einem Soldaten, aber nicht ein Soldat, wie wir es heute kennen, sondern er sagt, hey, wir sind in einem geistlichen Kampf drin und unser Auftrag ist in Vers 2, hey, gib die Botschaft von Jesus Christus weiter an andere Menschen. Das ist der Auftrag. Und er vergleicht das dann, hey, wir sind in einem geistlichen Kampf drin und das sind wir Soldaten. Und dann nimmt er das kriegerische Beispiel, hey, ein Soldat, der sich ablenken lässt, der ist im besten Fall ein schlechter Soldat und im anderen Fall ein toter Soldat. Aber auch hier heißt es schon, hey, Dinge, die dich ablenken. Schon zur Zeit des Neuen Testaments ist also die Gefahr da, dass wir uns ablenken lassen von Dingen. Man macht irgendetwas anderes, als man eigentlich tun sollte und verschwendet so seine Zeit mit nicht wichtigen Dingen. Man denkt vielleicht, ach, ich muss schnell ein WhatsApp schreiben und dann hat man dummerweise die Instagram-App geöffnet oder die TikTok-App und dann ist man eine Stunde dran und hat die wichtige Nachricht nicht geschrieben. Oder man spielt irgendein Spiel oder man lenkt sich sonst irgendwie ab. Die Gefahr, dass wir uns ablenken lassen, ich glaube, die ist heute mindestens ebenso groß, wahrscheinlich eher noch größer als früher. Und so verlieren wir die ganze Effizienz, die ein Smartphone oder die moderne Technik bringen könnte, indem wir uns einfach mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die die moderne Technik auch mit sich bringt. Der Gen Z Report 2024 zeigt auf, dass Jugendliche in der Schweiz im Alter von 13 bis 23 Jahren im Durchschnitt 4 Stunden und 40 Minuten am Smartphone sind. Klammer, vor 20 Jahren waren sie mindestens 3 Stunden vor dem Fernseher. Vor allem Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, Snapchat und WhatsApp. Im Durchschnitt, und vielleicht trifft das nicht auf euch zu, aber im Durchschnitt bekommt ein Jugendlicher 368 Snapchat-Nachrichten pro Woche, 299 WhatsApp-Nachrichten pro Woche, 185 Instagram-Nachrichten, 168 TikTok-Nachrichten und 51 E-Mails. Vieles davon lenkt uns wahrscheinlich mehr ab, als dass es uns hilft zu fokussieren. Und bei Erwachsenen sehen die Zahlen wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Wahrscheinlich weniger Snapchat, weniger Instagrams, dafür mehr E-Mails. Und auch das kann ablenken. Und statt, dass wir effizienter werden, lenken wir uns ab. Statt, dass das Smartphone uns hilft, Aufgaben zu lösen, lenkt es uns ab. Ich habe euch ein Meme mitgebracht. In unsere Gedanken sind wir die Herren des Smartphones und sagen dem Smartphone, hey, zeig mir mein E-Mail, hey, führ mich dahin, zeig mir die Nachrichten, schick dieses Foto an meine Kollegin und das Handy sagt, ja, Meister. Und häufig in der Realität ist es so, dass das Handy sagt, hey, gib mir Strom, ich habe keinen Strom mehr. Da, schau, ich brauche Internet, ich habe kein Internet, gib mir Internet. Schau mal, hier hast du eine neue E-Mail, hier hast du eine neue WhatsApp. Schau mal, hier ruft jemand an, du musst noch abnehmen. Schau mal, du musst noch in diesem Restaurant irgendeine Bewertung abgeben. Und wir sind einfach da und sagen, ja, ich mache alles, was ich muss. Und wir versuchen, Dinge abzuarbeiten, die uns das Smartphone aufträgt. Smartphones haben ein paar Probleme. Sollen wir nun alle gegen Smartphones sein und so leben wie früher? Ich denke, nein, das ist nicht das Ziel. Für einige Leute kann es sein, ja, das ist besser so, ich komme mit dem Smartphone sowieso nicht zurecht, ich lege es beiseite, ich brauche es nicht. Aber Paulus sagt hier im Korintherbrief: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Und ein paar Kapitel später, in Kapitel 10, sagt er: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles, alles dient zum Guten. Also nochmal die Wiederholung: Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Nichts soll Macht über mich haben. Nicht das Smartphone. Das Smartphone soll nicht mein Meister werden, dass es mir Aufgaben aufträgt, die ich dann erfüllen muss. Aber auch keine anderen Dinge sollen Macht über mich haben. Es kann die Karriere sein oder Reichtum, selbst Macht haben zu wollen oder Ansehen bei Personen. In unsere Zeit gehört das Smartphone wahrscheinlich dazu, aber es ist auch eine Ablenkung. Und deshalb müssen wir uns für einen guten Umgang damit entscheiden. Wie gehen wir damit um? Es geht nicht darum, das Smartphone zu verteufeln, sondern einen bewussten Umgang damit zu finden und bewusst damit zu leben, damit es keine Macht über uns hat. Wenn wir plötzlich unbewusst wieder eine App geöffnet haben und plötzlich merken, hey, wieso habe ich jetzt die eigentlich geöffnet? Weil in meinem Hirn schon eine Automatik drin ist, wenn ich das Handy hervornehme, zack, klicke ich auf diese App drauf. Vielleicht an der Bushaltestelle, wenn mir langweilig ist. Und da bin ich so vertieft, dass ich den Bus verpasse, weil er vorbeifährt. Paulus hat vorhin das Bild eines Soldaten gehabt, aber er braucht auch noch das Bild eines Wettkämpfers. Und er sagt, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Wir müssen uns selbst disziplinieren. Ein Athlet, der schaut, wie er seine Trainingseinheiten aufbaut. Der schaut aber auch, was er isst. Der trainiert nicht wahnsinnig und dann denkt er, ja, jetzt esse ich ganz viel Fast Food, weil das bringt nichts. Dann ist das Training kaputt. Oder sagt, ich trainiere ganz viel, aber ich schlafe nicht, weil Schlaf ist unnötig, dann ist er todmüde und kann seine Leistung auch nicht bringen. Ein Athlet schaut genau, was er braucht, um die beste Leistung zu bringen. Und dann sagt er, hey, die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Heute haben wir Medaillen aus Gold, Silber oder Bronze. Das Gute ist, die goldige, das ist rein, das verwelkt nicht, das wird nicht schlecht. Silber kann anhören. Und bei der letzten Olympiade, ich glaube, die Goldmedaille hat angefangen zu rosten. Also schon nach einem halben Jahr mussten sie die Hälfte der Bronzemedaillen irgendwie ersetzen, weil sie eine billige Legierung genommen haben. Und früher gab es so einen Siegeskranz aus Lorbeer. Der sieht wunderschön aus im ersten Moment, aber wie ein Blumenstrauß, nach ein paar Tagen ist der verwelkt. Vor allem in dieser Hitze. Sie tun es für einen Siegeskranz, der verwelkt. Und dann sagt er, unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Wir müssen uns selbst disziplinieren. Paulus vergleicht hier unser Leben mit einem sportlichen Wettkampf. Und es ist nicht immer einfach so locker, flockig und alles easy. Manchmal benötigt es einfach Disziplin, dabei zu sein. Auch wenn die Gefühle sagen, hey, heute habe ich keine Lust. Heute habe ich keine Lust zum Aufstehen. Dann brauchen wir Disziplin und sagen, ich stehe trotzdem auf. Und ich bin dabei. Und er sagt, hey, wir tun das für einen Siegeskranz, der unvergänglich ist. Der bleibt bis in alle Ewigkeit. Und dies gibt unserem Leben eine neue Perspektive. Nicht nur fürs Hier und Jetzt, sondern darüber hinaus. Es gibt eine Zuversicht trotz aller schwierigen Umstände. Unsere Zeit ist eine Zeit der Krisen. Ständig hören wir von neuen Krisenherden, von Russland und der Ukraine, von Israel mit Gaza, von Israel, den Iran angegriffen hat. Heute Nacht hat die USA mitgemacht, hat gesagt, wir steigen ein in diesen Krieg und bombardieren auch Iran. Es gibt Hungersnöte, es gibt Klimaveränderungen, es gibt in der Schweiz ein verschüttetes Dorf im Wallis, wo einfach der ganze Hang mitgekommen ist. Wenn wir die ganze Zeit auf die News schauen, dann können wir verzweifeln. Doch Jesus sagt uns, hey, schaut über das aktuelle Geschehen hinaus. Wir dürfen einmal bei ihm in Ewigkeit leben. Und Jesus sagt seinen Jüngern, hey, viel Schwieriges wartet auf euch. Es erwartet Verfolgung auf euch. Es erwartet Krieg. Ihr werdet trauern und ihr werdet klagen. Doch er wird bei uns sein. In Johannes Evangelium 16 sagt er, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er gibt uns Frieden und eine Zuversicht über dieses Leben hinaus. Und im Johannesbrief schreibt Johannes, hey, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und vielleicht denkst du, es ist gerade eine schwierige Zeit mit großen Herausforderungen. Vielleicht denkst du, ich wäre lieber in einer anderen Zeit geboren. Vielleicht vor 50 Jahren, vor 100 oder vor 500 Jahren oder vor 2000 Jahren. Oder erst in 100 Jahren, wenn wir dann alle unsere Probleme gelöst haben auf der Erde. Doch dem ist nicht so. Du lebst hier und heute. Jetzt ist unsere Zeit. Die Zeit, die vorher war, die gehört nicht zu uns. Und wenn du die Geschichte der Menschheit anschaust, dann merkst du, da gab es ganz viele Krisen. Da gab es die Pest, wo ein Drittel der Bevölkerung von Europa gestorben ist. Da gab es andere Zeiten. Zur Zeit von Rom gab es eine Krise, da ist 60% der Bevölkerung gestorben. In wenigen Jahren. Es gab schon früher Christenverfolgung, schon zu Zeiten Roms. Und es gibt sie auch heute noch. Andere Zeiten waren anders. Sie waren nicht besser. Wir leben heute. Die Zeit, die vorher war, gehört nicht uns. Und die Zeit, die nach uns kommt, die gehört auch nicht uns. Und bei Kindern und bei Jugendlichen sagen wir häufig, hey, das ist die nächste Generation. Oder auf Englisch Next Generation. Doch das stimmt nicht. Ihr gehört zur jetzigen Generation. Ihr seid jetzt dabei. Die nächste Generation ist die, die noch nicht geboren ist. Ihr seid die junge Generation, Young Generation. Weil Next Generation, das bedeutet, hey, ihr seid so im Wartsaal des Lebens und wartet, bis es endlich losgeht. Und da muss man einfach warten. Doch ihr könnt heute schon etwas tun. Ihr seid handlungsfähig. Setzt eure Gaben und Talente ein. Erforscht und entwickelt sie. Wir sind an einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit der Menschheitsgeschichte und der Geschichte des Reiches Gottes. Wir dürfen diese Zeit mitprägen. Verpassen wir diese Chance nicht, indem wir versuchen, in der Vergangenheit zu leben oder versuchen, in der Zukunft zu leben oder uns auf vielfältige Weise ablenken lassen. Wir leben im Jetzt, in unserer Zeit. Versuchen wir das mit einer Zuversicht und einer Hoffnung zu machen, dass Jesus bei uns ist. Er ist der tiefste Grund für unsere Zuversicht. Eine Zuversicht im Hier, im Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.